Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Ein Thema ist Interaktion und Auswirkungen von Umwelt und Gesundheit in Städten, das Projekt Green Equity Health. Ich wurde gefragt, im Rahmen dieser Ringvorlesung das Projekt bzw. die Nachwuchsgruppe vorzustellen. Und weil ja das große Thema auch Nachhaltigkeit ist, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht spannend wäre für Sie auch als Studierende zu sehen, inwiefern so eine Nachwuchsgruppe eigentlich eingebettet ist in den größeren Forschungsrahmen. Das heißt, aufgrund dessen würde ich Ihnen gerne das FONAC-Programm vorstellen und auch was zum globalen Wandel sagen. Ich möchte hier gerne meinen Vortrag einbetten und auch einiges an Hintergrundinformationen, einige Definitionen auch bringen und zeigen. Dann möchte ich Ihnen das Projekt vorstellen mit unserer Fragestellung, natürlich auch Ihnen gerne mein Team vorstellen und dann konkrete Ergebnisse auch zeigen, die wir in den letzten Jahren schon gefunden haben. Ich möchte dann das Ganze nochmal kurz zusammenfassen und zum Schluss einen Ausblick geben mit den Sachen, die wir jetzt noch planen in der verbliebenen Zeit der Nachwuchsgruppe und auch einige Schlussfolgerungen bringen, die, ich denke, sehr spannend sein können für zukünftige Entwicklungen und anwendungsbezogene Arbeiten vor allem. Und hier wäre ich auch ganz gespannt auf Ihre Meinung, auf Ihre Diskussionsbeiträge, was Sie eigentlich denken, was könnte man denn im Sinne dieser Forschungsergebnisse auch anwendungsbezogen dann in Planung, in Stadtplanung einbringen. Okay, ich hatte gerade schon die Frau Prawitz gefragt, ob Sie schon mal was von FONA gehört haben. Das war jetzt noch nicht so groß der Fall, aber trotzdem, FONA, Forschungsprogramm, Forschung für nachhaltige Entwicklung. Hat jemand schon von Ihnen davon mal gehört? Kann mir jemand kurz sagen, was das eigentlich ist oder kann man damit irgendwas anfangen als Studierende? Wahrscheinlich eher nicht. Also das FONA-Programm ist eigentlich das Rahmenprogramm zu Forschungsförderaktivitäten der Bundesregierung, also insbesondere des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das heißt, wenn Sie mal Projekte kennenlernen, wenn Sie mal in Projekten arbeiten, die durch FONA finanziert werden, das ist das Forschungsprogramm für nachhaltige Entwicklung. Finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und existiert tatsächlich schon seit 2005. Und gefördert werden hier vor allen Dingen Forschungsaktivitäten zum Thema Energie, Klima, Artenvielfalt, Stadt, Sozialökologie, Meeresforschung etc. Und eben auch Forschung zum globalen Wandel. Gegenwärtig ist das FONA-Programm in der vierten Runde, glaube ich, und setzt dezidiert an den Sustainable Development Goals an. Ne? Also man versucht mit der aktuellen Runde konkrete Ziele auch umzusetzen hinsichtlich Forschung zum globalen Wandel, Forschung zur Nachhaltigkeit, aber insbesondere Anknüpfungspunkt eben die Sustainable Development Goals. In der dritten Runde ging es dezidiert auch um einen globalen Wandel. Und in dieser dritten Runde gab es damals auch die Ausschreibung zu den Nachwuchsgruppen. Da gab es zum einen die Nachwuchsgruppen auch zur Sozialtransformation, zur sozialtransformativen Forschung. Und konkret eben zum globalen Wandel. Was meint der globale Wandel hier eigentlich? Das FONA-Programm, das BMBF, versteht hier unter anderem eine gesellschaftliche, ökonomische und technische Entwicklung, die weltweit zu Veränderungen im Klima und Umwelt führen und damit sich eben auch bestimmte Lebensbedingungen auf der Erde verändern, mit weitreichenden Herausforderungen wie Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, Luft, Wasser, Nahrung etc., aber eben damit auch soziale und ökologische Herausforderungen verbunden sind. Und all diese Veränderungen werden hier mit einem globalen Wandel beschrieben. Und in dieser dritten Runde, die ging 2015 ungefähr los, hat man sich geeinigt, dass man hier auch versucht, gerade Nachwuchswissenschaftler zu fördern. Und deshalb hat man die Nachwuchsgruppen ausgeschrieben und versucht eben bestimmte Themen hier zu verankern mit Nachwuchswissenschaftlern, die über einen längeren Zeitraum, also ungefähr 5 Jahre, an einem Thema arbeiten können. Das musste ein Thema oder sollte ein Thema sein, das auch dezidiert anknüpft an Themen an Instituten, in meinem Fall dem Geografischen Institut an der HU in Berlin. Genau, so. Und hier hat man auch vielleicht noch einen Punkt dazu, versucht einmal interdisziplinäre Forschung zu fördern, das heißt disziplinübergreifend, interdisziplinär in meinem Sinne, also sozialwissenschaftliche, aber auch naturwissenschaftliche Komponenten einzubeziehen und das auch methodisch umzusetzen. Und vor allem auch transdisziplinär, also die Umsetzung, der Transfer der Erkenntnisse in die Praxis, zum Beispiel in Stadtplanungspraxis, ist ein großes Thema für das BMBF und insgesamt auch für das FONA-Programm. So. Ja, also man sagt dann dazu Forschung zur Entscheidungsfindung. Wie kann man halt von dir das Fachwissen dann eben explizit in die Anwendung bringen? Okay, also so viel zum Kontext. Das können Sie auch gerne nachlesen. Ich möchte kurz einordnen, inwiefern der globale Wandel für meine Nachwuchsgruppe, für das Green Equity Health Projekt relevant war. Im Antrag habe ich versucht, das ein bisschen einzugrenzen, beziehungsweise genau mein Verständnis globalen Wandel hier zu definieren, hier einzubringen. Und im Rahmen der Nachwuchsgruppe sehe ich hier eigentlich 3 größere Herausforderungen. Und die eine Herausforderung ist Urbanisierung. Und ich bin mir sicher, dass Sie schon einiges dazu gehört haben und auch einiges schon dazu wissen. Sie wissen sicherlich, dass wir in einer urbanen Welt leben. Das heißt, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Gegenwärtig 4,2 Milliarden Menschen. Ich glaube, das sind derzeit schon 54%. Und Prognosen der Vereinten Nationen besagen, dass wir bis 2050 mit 6,3 Milliarden Menschen rechnen können in Städten. Also Sie erinnern sich vielleicht an 2008, da gab es so diesen Knick, wo erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten gewohnt hat. So, warum habe ich diese Abbildung hier mitgebracht? Diese Abbildung ist von meinem Kollegen Thomas Enquist vom Stockholm Resilience Center, die eben besagt, auf Basis einer Szenarienrechnung, dass mehr als 60% der Fläche, die eigentlich als urban, als städtisch deklariert sein wird, noch bebaut, noch gebaut werden muss. Also es hat natürlich damit verschiedene Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und die möchte ich hier noch ganz kurz anbringen. Sie kennen natürlich die ganzen Herausforderungen. Wir haben Verdichtungsprozesse. Wir haben Land in Anspruchnahme. Wir haben sicherlich auch Verluste von Grünflächen, von Offenflächen, vielleicht auch von Wasserflächen. Verdichtung auch im Sinne von neuen Bebauungsmaßnahmen, mehr Verkehr in Städten und all die Umwelt, Prozesse, die Umwelt, Environmental Bads, die damit zusammenhängen und da auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Stadtbevölkerung machen. Denken Sie an verschlechterte Luftqualität, denken Sie an Lärm etc. So, also der Verstädterungsprozess auf der einen Seite als ein Teil eines globalen Wandels, Urbanisierung, die fortschreitet, und auf der anderen Seite der Klimawandel. Klimawandel auch insbesondere relevant für Städte. Warum? Hitze, Trockenheit. Vielleicht können Sie mir kurz sagen, ob Sie sich erinnern, was 2018, 2019 war in Berlin und auch in anderen Städten in Deutschland, insgesamt in Deutschland. Kann da jemand einfach mal kurz was dazu sagen, bitte?
Es war extrem heiß und gerade in Berlin fand ich es dann ganz schön kritisch. Da gibt es ja jetzt nicht so viele Seen oder sowas und die Schwimmbäder sind halt komplett überfüllt und der Schlachtensee ist komplett überfüllt und ja, alles tummelt sich so um die einzigen Wasserflächen.
Genau, herzlichen Dank. Genau, es war heiß. Na, aber es war nicht bloß heiß, es war auch sehr, sehr trocken. Na, also wir hatten Wir haben eigentlich seit April 2018 ungefähr eine große Trockenheit, zu wenig Niederschlag in vielen deutschen Städten, auch in anderen Städten in Europa, die natürlich auch gerade so die Stadtvegetation, auch die Stadtbevölkerung stark belasten. Ich habe ein paar Zahlen für Sie mitgebracht, vielleicht erinnern Sie sich, aber in Deutschland war 2019 das zweitwärmste Jahr nach 2018 seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und 2019 war die Jahresmitteltemperatur in Berlin lag bei 11,2 Grad, das heißt ungefähr 2,3 Grad im Mittel höher als der Durchschnitt. Also das zeigt schon was. Vielleicht erinnern Sie sich auch, das war Ende Juni 2019, wo wir auch so eine starke Hitzeperiode hatten, wo es super, super heiß war. Im Emsland gab es den Temperaturrekord mit über 42 Grad Celsius. Berlin war, glaube ich, knapp 38 Grad warm. Es war super, super heiß. Und ich hatte Ihnen ja auch gesagt gerade, es war nicht bloß heiß, es war auch sehr trocken. Es hat halt so viel zu wenig geregnet. Kennen Sie denn die übliche Niederschlagsmenge für Berlin im Jahr? Weiß das jemand? Genau, ich sehe es gerade im Chat, ja. Also es sind ungefähr 600 Millimeter, also 590 Millimeter Niederschlag fallen im langjährigen Mittel pro Jahr in Berlin. Und 2019 war es auch schon zu wenig, nicht ganz so wenig wie 2018. 2019 war es ungefähr um die 500 Millimeter. Und 2018 hatten wir dann tatsächlich ein enormes Niederschlagsdefizit bereits von über 230 Millimeter. Also das war dann schon weit außerhalb des, ja, was man noch als ja, vertretbar bezeichnen könnte. Also es war ein enormes Niederschlagsdefizit mit hohen Trockenheitsraten, die gerade Stadtvegetation nachhaltig auch beeinflusst und geschädigt hat. Okay, also Urbanisierung auf der einen Seite, Klimawandel auf der anderen Seite. Beides für Städte relevant. Städte zum einen davon betroffen, natürlich auch Treiber gerade vom Klimawandel. Denken Sie an die städtische Hitzeinsel, die eben durch starke Trockenheit und Hitze natürlich noch verstärkt wird. Und vor diesem Kontext, vor diesem Hintergrund, vor diesen Herausforderungen setzt hier das Projekt Green Equity Health an, weil wir dem Argument nachgehen, zu sagen, urbane Grünflächen haben eben die Möglichkeit, Ökosystemleistungen bereitzustellen, die Herausforderungen von Klimawandel und Urbanisierung abmildern und gleichzeitig Gesundheit und Wohlbefinden fördern können. Was sind Ökosystemleistungen? Ich bin auch sicher, dass Sie da auch schon mal was dazu gehört haben. Mag das jemand kurz für mich definieren? Eine Ökosystemleistung ist ein Ansatz, den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und er wird eigentlich ja in interdisziplinärer stadtökologischer Forschung sehr häufig verwendet. Also Ökosystemleistungen sind die Leistungen der Natur, die einen bestimmten Benefit für den Menschen haben. Und ich erkläre Ihnen gleich, in welchem Sinne das für die Stadtnatur, für die städtischen urbanen Grünflächen der Fall ist, sein kann. Es gibt im Rahmen der Ökosystemleistung vier größere Gruppen und eine große Gruppe sind die regulierenden Ökosystemleistungen. Und man sagt, und es gibt auch Studien dazu, dass urbane Grünflächen, also Stadtnatur, Luftqualität zum Beispiel reguliert über Partikelfilter, über Buffereffekte und gleichzeitig auch Lärm über Buffereffekte zum Beispiel vermindert. Und das ist so ein regulierender Service. Ein zweiter regulierender Service ist Klimaregulationsfunktion, das heißt, Vegetation kühlt Umgebungsluft über Beschattung, über Transpirationsprozesse und ist teilweise 1 bis 2 bis 3 Grad kühler als der umgebende bebaute städtische Raum. Also zum einen haben wir diese regulierenden Ökosystemleistungen und dann gibt es noch eine andere große Gruppe, das sind die kulturellen Ökosystemleistungen. die bestimmte Funktionen auch liefern, zum Beispiel die Erholungsfunktion. Urbane Grünflächen ermöglichen Sport, ermöglichen aktive Bewegung. Sie ermöglichen vor allen Dingen auch die Reduktion von Stress. Das ist auch so ein Bereich, der gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel untersucht wurde. Das heißt, Kontakt mit Grün, das, die Möglichkeit draußen zu sein, wirkt Stress abbauen, verbessert die mentale Gesundheit. Und noch ein Aspekt, den ich auch immer sehr oft und gerne auch nenne, ist, dass gerade für Kinder, gerade im Vorschulalter, die Möglichkeit, sich in der Stadtnatur, in der Natur aufzuhalten, sehr wichtig ist, weil gerade hier bestimmte Prozesse in der motorischen Entwicklung ablaufen, die gerade für Kinder in diesem Alter sehr wichtig sind. Das heißt, Kinder, die hier draußen sein können, die mit Natur, mit eurem Wildernis experimentieren können, haben hier die Möglichkeit, Kreativität zu entwickeln, zu verbessern. Mental Learning ist vielleicht auch ein Begriff, den Sie schon mal gehört haben. Und natürlich auch eine Beziehung zur natürlichen Umwelt aufzubauen. Also diese Möglichkeiten der Stadtnatur für bestimmte Altersgruppen möchte ich hier noch kurz herausstellen. Ein Aspekt auch der sozialen Komponente wird auch viel untersucht, dass gerade städtisches Grün, Stadtnatur, Stadtparks zum Beispiel für bestimmte sozialen Gruppen, sozialen Kontakt, soziale Interaktion ermöglichen und auch fördern. So, jetzt habe ich Ihnen einiges hier zu den Ökosystemleisten von Stadtnatur erzählt, habe kurz gesagt, dass auch so ein bisschen die Gesundheit hier reinspielt, einmal für unsere Nahrungsgruppe, aber auch einmal generell, wenn man über Ökosystemleistung spricht, ist das, denke ich, auch sehr plausibel. Ich möchte ganz kurz Sie fragen, wenn Sie Gesundheit definieren würden, könnten Sie mir das definieren? Könnten Sie sagen, okay, das genau ist Gesundheit? Was ist Gesundheit?
Also ich finde, das hat einfach viel mit Wohlbefinden zu tun. Also wenn ich mich selber rundum wohlfühle, mental und körperlich.
Genau. Ausgeglichenheit, genau. Und eingeschränkte Bewegung, genau. Genau, vielen Dank. Es gibt auch dazu natürlich Definitionen und die habe ich Ihnen jetzt einfach mal hier mitgebracht. Und zwar von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Also Gesundheit ist entsprechend der WHO-Definition nicht einfach nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen, sondern in umfassenderer Weise ein Zustand vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Also wenn Sie das mal hören, diese WHO-Definition versucht, diesen Ansatz auch schon breiter zu gestalten. Ich habe noch zwei andere Begriffe mitgebracht, einfach, dass Sie das vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht sich auch einprägen, weil das auch für uns im Rahmen der stadtökologischen Gesundheitsforschung der interdisziplinären eine Rolle spielt. Und die Begriffe sind Salutogenese und Pathogenese. Also Salutogenese als etwas, das hier insbesondere relevant ist, Gesundheitsentstehung, gesund bleiben. Also der Fokus liegt im Gegensatz zur Pathogenese auf dem gesund bleiben. Pathogenese eher pathokrankhaft, Krankheit. Noch zwei andere Punkte, die uns hier auch interessieren und gerade im Sinne der Bereitstellung von Ökosystemleistungen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung. Also Gesundheitsschutz meint vor allen Dingen die Vermeidung von möglichen Gesundheitsgefahren und Gesundheitsförderung meint eher Erhaltung von Gesundheit und Stärkung der Gesundheitsressourcen, der Umweltressourcen vielleicht auch. Ja? Schaffung gesundheitsförderlicher Umwelten. Warum zeige ich Ihnen das? Weil genau dieser Aspekt auch später spannend für uns ist, unsere Ergebnisse auch anwendungsbezogen in die Stadtplanung vielleicht weiterzubringen oder einzubringen. Okay, so viel zum Hintergrund. Dann möchte ich Ihnen jetzt kurz vor all diesem Hintergrund die Fragestellung von unserer Nachwuchsgruppe nahebringen. Das heißt, wir haben die Herausforderung an den globalen Wandel als Kontext. Denken Sie Urbanisierung, denken Sie Klimawandel. Und wir haben die These, dass urbane Grünflächen trotz dieser Herausforderung bestimmte gesundheitsrelevante Leistung bereitstellen können. Unsere Frage ist hier, können wir dazu auch Evidenz schaffen? Das heißt, können urbane Parks regulierende und kulturelle Ökosystemleistungen im Kontext von Urbanisierung und Klimawandel nachweislich bereitstellen? Welche konkreten Eigenschaften beeinflussen diese Bereitstellung von Ökosystemleistungen? Welche Eigenschaften konkret animieren zu gesundheitsförderndem Verhalten und führen zu Stressreduktion? Und wer profitiert eigentlich von der Bereitstellung davon? Na, Sie wissen, Green Equity Health, da steht der Term Health neben Equity, also auch Equity ist für uns ein Thema. Umweltgerechtigkeit, auch ein Masterkurs, den wir an der HU anbieten. Im Übrigen ist hier auch für uns ganz wichtig, wer profitiert davon im Sinne eines distributiven Ansatzes, aber auch wer kann eigentlich bei Planungsprozessen teilnehmen. Also dieser partizipative Aspekt, Procedural Justice, wenn Sie das mal hören, ist auch für uns groß relevant, neben den distributiven Ansätzen. Und dann letztendlich der Transfer, wie können wir unser Wissen sinnvoll in die Praxis weitergeben. So, also das waren so diese großen Fragestellungen für die Nachwuchsgruppe. Ein Team möchte ich Ihnen gerne zeigen, weil das ist für mich ganz wichtig. Man schafft das nicht alles alleine, man braucht ein gutes Team. Die Nachwuchsgruppe besteht neben der Projektleitung natürlich auch aus Doktoranden, der Roland Krämer, ein Doktorand. Dann haben wir natürlich auch ganz tolle Unterstützung von von unseren studentischen Mitarbeitern. Der Oskar Masterlerz ist tatsächlich neben Geografie auch ein Medizinstudent, Studierender, der hier uns sehr, sehr, sehr viel hilft bei den medizinischen Fragen. Der Lennart Eichfuß, der beschäftigt sich mit dem Roland zusammen mit den physikalischen Datensätzen. Die Dagmar Wörrister und die Marion Adam, die unterstützen uns in im Admin-Bereich und die Dagmar ist unsere Mentorin für die Nachwuchsgruppe. Und so ein größeres Projekt hat meist dann auch eine Art Beirat, ein Advisory Board. Auch das möchte ich kurz hier ansprechen, weil ich denke, dass das für Studierende schon spannend ist zu sehen, dass man zwar auf der nationalen Ebene versucht, die Ergebnisse ja in Planungsprozesse einzubringen und auch zu vermitteln, aber dass man natürlich auch versucht, im größeren Rahmen international ein bisschen präsenter zu werden, auch da vielleicht Ergebnisse weiterzubringen. Thomas Elmquist, Stockholm Resilience Center, hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir eine Kollegin vom IUCN, Chantal von Hamm, die sich mit Nature-Based Solutions beschäftigt, wenn Sie da Interesse dran haben. Die Mathilda Wannenbosch, die ist Medizinerin an der University of British Columbia in Vancouver. Der Matthias Braubach ist ein Kollege, der in Bonn sitzt bei der WHO, sich auch mit Justice-Fragen, Gerechtigkeit zu Grün und Blau beschäftigt. Tobias Lackes, Professorin hier an der HU bei uns. Angela Lausch und Jan Bumberger sind beide vom OFZ und unterstützen uns in den Remote-Sensing-Daten, die Angela und der Jan Bumberger eher für die Monitoring-Sachen. Da komme ich dann später noch kurz drauf zu sprechen. So. Okay, so viel zum Kontext. Vielleicht noch ganz kurz. Die Nachwuchsgruppe, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist für einen längeren Zeitraum finanziert. Was heißt denn längerer Zeitraum? Es sind 5 Jahre. Nachwuchsgruppe 5 Jahre finanziert. Wir haben gerade das Okay für das 5. Jahr bekommen. Man wird zwischenevaluiert. Aber ich denke, 5 Jahre ist tatsächlich ein schöner Zeitraum, um bestimmten Fragestellungen auch auf den Grund zu gehen und hier auch mal längerfristig dran zu forschen. So, was haben wir eigentlich gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Wo haben wir unsere Analysen dann durchgeführt? Unsere Fallstudie war Leipzig zum einen, zum anderen Berlin. Aber wir fangen an mit Leipzig und haben hier auch konkrete vor Ort Messungen durchgeführt. Warum Leipzig? Warum ist Leipzig für uns spannend gewesen? Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass der Kontext schon globaler Wandel, Urbanisierung und Klimawandel waren. Und Leipzig ist für uns spannend, weil Leipzig eine der deutschen Städte ist, die sehr, sehr stark in der Bevölkerung gewachsen ist in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit 2010, da ging es rasant nach oben für Berlin. Sie wissen, auch Berlin ist stark gewachsen mit all den Problematiken der steigenden Mieten und dem wenig verfügbaren Wohnraum. Ähnliche Sachen auch für Leipzig. Und besonders spannend gerade, dass Leipzig gerade in den 90er Jahren eine schrumpfende Stadt gewesen war. Ja, vor allen Dingen schon eher eigentlich schon, aber mit der Wende dann fast über 100.000 Einwohner verloren. Und dann jetzt aber ungefähr seit den 2000er Jahren, 2010 insbesondere rasant wachsen. Und rasant wachsende Bevölkerungszahlen heißt gerade in den letzten Jahren insbesondere auch Bauboom. Das heißt, viele Freiflächen werden bebaut. Eigentlich fast überall in der Stadt findet man Flächen, die zugebaut werden. Und hier natürlich so ein bisschen eine Herausforderung entsteht, das Grün und die freie Wasserflächen zu erhalten, aber also auch Lebensqualität zu erhalten, aber gleichermaßen auch Wohnraum zu schaffen. Na, für Berlin, wir haben da genau die gleichen Herausforderungen, die dort auch versucht werden, qualifiziert von den Stadtplanungsämtern bearbeitet zu werden. Und dann hatte ich Ihnen ja gesagt, dass der Klimawandel auch eine größere Rolle spielt. Und 2018, 2019 war es eben nicht bloß Berlin und andere Städte in Deutschland, die von dieser großen Hitze und Trockenheit beeinflusst waren, sondern durchaus auch Leipzig. So, und wie das sich geäußert hat, das zeige ich Ihnen gleich. So, also was haben wir gemacht? Wir haben den Fokus gelegt auf zwei innerstädtische Parks in Leipzig. Parks als eine Komponente des Grünflächensystems in einer Stadt. Warum Parks? Ja, weil wir natürlich auch schauen wollten, wie werden Grünflächen genutzt, welche regulierenden Leistungen neben den kulturellen Leistungen haben die, diese Grünflächen, und wie kann man diese möglicherweise in unterschiedlichen Strukturen auch vergleichen. Deswegen zum einen der Friedenspark in Leipzig und zum anderen der Lene-Vogt-Park in Leipzig. Vielleicht kennt jemand auch von Ihnen diese beiden Parks, also ich bin sicher, einige von Ihnen waren schon mal in der Stadt und kennen sich vielleicht auch ein bisschen aus und waren auch schon mal dort. Der Friedenspark ist ein Park, der gewachsen ist. Das ist ein richtig alter Park mit großem Baumbestand. Er ist gebaut auf einem ehemaligen Friedhofsgelände und bis 1970 wurde der betrieben und hat einen großen Vegetationsbestand über 90% und große, alte, viele Bäume, wie Sie hier schön auch sehen können. Beide Parks sind innerstädtisch, also nicht weit vom Zentrum entfernt. Der Lene-Vogt-Park hingegen strukturell anders aufgebaut. Und zwar ist das ein Park. Sie sehen hier diesen länglichen Aufbau. Dieser Park ist 2004 geöffnet worden. Er wurde gebaut auf einer ehemaligen Bahnbrache. Das kennen Sie sicherlich auch von Berlin. Kann mir jemand sagen, welchen Park es dort gibt oder welche Parks es in Berlin gibt, die auf ehemaligen Bahnbrachgeländen entstanden sind?
Park am Gleisdreieck.
Sehr schön. Mauerpark, Park am Gleisdreieck. Noch was? Genau, der Görlitzer Park auch. Genau. Und dann kennen Sie vielleicht diese Strukturen, die auch dort ja zu finden sind. Also man hat natürlich eher diese freien Flächen, ne, diese größeren Flächen, diese länglichen Strukturen, das sehen Sie auch hier. Das Spannende am Lene-Vogt-Park war, dass dieser Park ähnlich wie auch das Gleisdreieck durch einen großen Partizipationsprozess gegangen ist. Also man hat Bevölkerungsgruppen mit einbezogen, man hat geplant, man hat Workshops gemacht, öffentliche Anhörungen und hat auch befragt, was die Menschen die um den Park herum wohnen, was sie gerne haben möchten. Und man hat natürlich daneben diesen Freiflächen auch zusätzliche Flächen geschaffen, gerade in den Seitenbereichen, da zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Eindrücke, wie zum Beispiel bestimmte Sportstätten, Urban Gardening-Bereiche etc. So, also wir haben zwei Parks, die von der Struktur her sehr unterschiedlich sind, aber dennoch sehr, sehr nah beieinander liegen. Also die beiden Parks sind vielleicht 5 Minuten fußläufig auseinander. Und gerade der Lene-Vogt-Park befindet sich in einem Bereich, ich würde sagen, so einfacher Altbau. Okay, Eindruck nochmal kurz hier vom Friedenspark. So, da das Ganze aus im April 2018. Baumbestand, große Wiesenbereiche. So ein typischer alter großer Park. So, das ist der Lene-Vogt-Park auf der anderen Seite. Ja, also Sie sehen diese länglichen Flächen hier. Das ist haben wir oben so einen Seitenbereich, wo man die Spielflächen für Kinder mitgebaut hat. Man hat auch einen Basketballplatz erstellt. Man hat ein Beachvolleyballfeld erstellt. Und solche, ja, wie gesagt, Urban Gardening-Bereiche, die sich hier im nördlichen Bereich noch ansiedeln. Okay. Also
kurz, ich glaube, Nina hat eine Frage.
Oh, bitte. Ja, bitte.
Lena?
Alles gut, es war aus Versehen.
Ach so. Aber ihr könnt gerne dazwischen fragen, ne, wenn ihr Fragen habt.
Genau, bitte. Also wenn eine Frage ist, gerne einfach dazwischen fragen. So, also nochmal kurz hier, Lene Vogt Park. Sie sehen, deshalb habe ich auch diese beiden Fotos hier noch mitgebracht. Es gibt in Leipzig, und ich glaube, es gibt es auch in Berlin, Baumpatenschaftsprogramme. Das bedeutet, dass man in den Städten für einen bestimmten Geldbetrag Baumpate werden kann. Man kann dann bestimmte Locations sich auswählen. Da gibt es auch eine Homepage-Dazu. Man bekommt dann so seinen Baum. Und das sieht man hier. Und man bekommt dann auch so ein Holzteil, wo genauer dazu steht, für wen jetzt dieser Baum gepflanzt wurde und was das vor allen Dingen für eine Baumart auch ist. Das ist ganz spannend zu sehen. Und der Lene Vogt Park hat an mehreren Stellen solche Baumbepflanzungen. So, also, so sah das Ende April, Anfang Mai aus, 2018. Wir haben da erste Begehungen gemacht, haben auch Bodenproben genommen, um zu schauen, wie die Bodenstrukturen hier aussehen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie der Park dann im Juli 2018 aussah. So, und das war im Zeitraum unserer sehr konkreten Messkampagne, die wir dann in den beiden Parks durchgeführt haben. Sie erinnern sich, die Fragestellung war, inwiefern kann ein Park, welche Struktur er auch immer aufweist, auch im Kontext von Klimawandel und Urbanisierung noch diese Ökosystemleistung bereitstellen. So, also dieses Foto zeigt nochmal deutlich die Hitzebelastung, die Trockenheit vor allen Dingen. Ich habe Ihnen nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich manchmal die Frage bekomme, ja, es war zwar heiß und es war zwar trocken, aber ist das wirklich so schlimm gewesen und ist das wirklich eine Herausforderung? Es war doch immer schlimmer warm und so. Aber ich kann Ihnen sagen, es war super heiß, es war super trocken. Und hier eine Abbildung für Hauptstädte für den Zeitraum April, Juli 2018, die Summe an Niederschlag, die damals gefallen ist, im Vergleich zum langjährigen Mittel in den grauen Balken. So, und Sie sehen, dass gerade so für die skandinavischen Städte, nordeuropäischen Städte, dass wir hier ein riesiges Defizit an Niederschlag haben. Es war nicht überall so in Europa, erstaunlicherweise. Ne? Also wenn Sie sehen, Wien zum Beispiel oder Rom, Südeuropa, Lissabon, Paris, da war es nicht so. Aber für Stockholm zum Beispiel war es sehr, sehr trocken. Für Berlin das Gleiche, das hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Und jetzt habe ich Ihnen noch Leipzig und Barcelona im Vergleich mitgebracht für den Zeitraum. Leipzig also viel zu trocken für den Zeitraum und eines der trockensten Jahre seit Wetteraufzeichnung. Also wir hatten vorhin Berlin mit einem Jahresniederschlagsdurchschnitt von 95 Millimetern. Für Leipzig ist der Mittelwert 510 Millimeter, 511 Millimeter und in 2018 waren es 337 Millimeter. Also es war mehr als ein Drittel weniger als im langjährigen Mittel. Super trocken und entsprechend auch die Belastung für die Vegetation. Und das Problem war eben, dass es nicht bloß 2018 halt so trocken war, sondern diese Trockenheit hat sich durchgezogen, auch bis 2019. 2019 war es nicht ganz so wenig Niederschlag, aber es war auch, ich glaube, fast ein Viertel oder ein Fünftel immer noch weniger als im langjährigen Mittel. Okay. Also es war heiß, wir hatten solche Konditionen hier. Und jetzt gehen wir kurz rüber zum Friedenspark. Anfang Mai sah es ja noch so aus, also dieser alte Baumbestand im Park. Und 2018, dann Ende Juli, hatte sich das innerhalb kürzester Zeit so stark gewandelt. Sie sehen, wie die Vegetation hier in Mitleidenschaft gezogen war. Wir hatten eine Kondition wie Frühherbst. Es war erstaunlich, die Bäume haben flächig ihre Blätter verloren, verzeihen. Ja, und dennoch wollten wir wissen, wie ist jetzt unter solchen Bedingungen noch eine Kühlungsleistung messbar, nachweisbar? Deswegen möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen, die Ergebnisse der Messkampagne, die wir genau in diesem Zeitraum dieser großen Trockenheit und Hitze durchgeführt haben. So, was haben wir eigentlich gemacht? Mit Unterstützung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, mit dem Department Monitoring und Erkundungstechnologien haben wir in beiden Parks verteilt über eine Woche, über 7 Tage, an mehreren Standorten Lufttemperatur-Messgeräte aufgebaut. Sie sehen das hier, so sieht das aus. Einmal in Bodennähe und einmal in der Standorthöhe, das ist bei 2 Metern. Also Lufttemperatur und Luftfeuchte wurde hier gemessen. Und wir haben so kleine Daten locker auch im nahen Straßenraum oder im weiteren Straßenraum aufgesetzt bzw. aufgehängt. So. Wir haben auch 2 Dauermessstationen in den beiden Parks, die schon seit April 2018 laufen. Die habe ich Ihnen hier noch mitgebracht, weil wir neben den Luftfeucht- und Lufttemperaturmessung auch Bodenfeuchtewerte aufnehmen. Das ist hier dargestellt. Genau. So, was zeigen unsere Ergebnisse? Also, wir haben gemessen in dem Zeitraum von 19. Juni, Juli, genau, 19. Juli bis 26. Juli im Zeitraum dieser großen Hitze über die Flächen der Parks. Und hier sehen Sie einen einfachen Plot der Messgeräte, der Messsensoren, aller Messsensoren übereinander geplottet. Einmal für den Lene-Vogt-Park und einmal für den Friedenspark, und zwar in 2 Metern Höhe. So, was sehen Sie? Sie sehen, dass durchschnittlich für diese Woche schon die Temperatur zugenommen hat, also Lufttemperatur hat zugenommen, es ist wärmer geworden, es ist kontinuierlich wärmer geworden. Sie sehen am Anfang hier, haben wir dann nachts einige der Sensoren wieder reingeholt, weil wir noch ein bisschen Angst hatten vor Vandalismus etc. Das haben wir dann ein bisschen abgelegt, haben dann alle Sensoren draußen gelassen über den kompletten Zeitraum. Und Sie sehen, dass der Lene-Vogt-Park, also der offene Park auf dieser ehemaligen Bahnbrache, im Schnitt heißer geworden ist, also ein bisschen höhere Lufttemperaturen gezeigt hat im Vergleich zum Friedenspark. Aber das bei einem Sensor zum Beispiel hier, sieht man das sehr schön, doch der nachts eher stark ausgekühlt ist. Spannend ist das gerade, weil wir sehen, dass die Lufttemperaturen insofern weiter angestiegen sind, dass sie auch nachts kaum noch unter die 20-Grad-Marke gefallen sind. Warum ist das aus Gesundheitsperspektive relevant?
Die Luft muss gut genug sein, um schlafen zu können.
Ich habe es leider nicht ganz verstanden. Können Sie es nochmal bitte wiederholen?
Den Körper muss abkühlen, um schlafen zu können.
Ich verstehe es nicht, aber ich habe in den Chat sehe ich, dass jemand geschrieben hat, der Körper kann sich nicht erholen. Genau, also wenn Sie mal hören, diese 20 Grad Nachttemperatur, genau, man kann nicht schlafen, man kann sich nicht erholen. Man spricht von einer tropischen Nacht, wenn Nachttemperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Ja, also das ist so eine bestimmte Grenze, die aus Gesundheitsperspektive relevant ist, weil gerade für vulnerable Gruppen, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, das sehr relevant ist, weil der Körper einfach nicht mehr, oder vor allem für ältere Menschen relevant, genau, nicht mehr runterfahren kann. Okay, so, und wir befinden uns, man muss dazu sagen, das sind die Messwerte im Park. Das ist nicht der Messwert im nahen bebauten Gebiet. Okay. Aber die Frage war ja, okay, was leisten jetzt diese Parks dennoch im Vergleich zum städtischen Raum? Es ist trotzdem wichtig, dass wir urbane Grünflächen weiterhin haben, auch unter Hitzebedingungen. Was haben wir noch gemacht? Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne noch ganz kurz zeigen. Wir haben an einem Tag dieser Messkampagne noch einen Überflug eines Gyrokopters organisiert. Dieser Gyrokopter, das ist so ein kleines Mini-Flugzeug, das kam aus Dessau geflogen, von der Hochschule Anhalt, die liefern sowas, und fliegt mit einer sehr, sehr hochauflösenden Kamera, die einmal ein RGB-Bild liefert, auch ein Thermalbild liefern kann mit einer sehr, sehr hohen räumlichen Auflösung und eigentlich auch noch mit dem Hyperspektralsensor fliegt, aber es war damals einfach zu heiß und die Batterie dieses kleinen Gyrokopters hatte das nicht mal geschafft, auch noch den Sensor mitzunehmen. Deswegen haben wir das Thermalbild hier gemacht und das RGB-Bild. Und der Sensor hat ein Transekt, also einen Querschnitt geflogen über die Parks und über das angrenzende städtische Gebiet. Und wie sowas aussieht, das zeige ich Ihnen hier. Also das ist das Thermalbild. Sie sehen hier den Friedenspark ungefähr hier und ungefähr hier den Lenevogt-Park. So, warum haben wir das gemacht? Was brauchen wir das? Dieses Thermalbild plus unsere Eingangsdaten aus den stationären Messungen, die In-Situ-Daten plus das Überflugbild plus eine Stadtstrukturkartierung sind eingegangen in diese Interpolationsmethode, um so eine Karte, so eine Map zu erstellen, wo man, denke ich, sehr schön sieht, dass auch wenn es heiß war, trotzdem noch gerade die Parks, gerade der Friedenspark, zum Teil auch noch der Friedenspark, der Lenevogt-Park, eine Kühlungsleistung liefern. Gerade im Vergleich zum sehr dichten städtisch bebauten Gebiet hier. Spannend ist zu sehen, der Bereich hier im Süden, das ist eine Kleingartensiedlung, die ist natürlich gut bewässert. Ja? Also das ist auch immer noch so eine Sache. Aber die städtischen Parks, die werden bei Hitze, die werden im Sommer nicht bewässert, ja, durch die Grünflächenämter. Das schaffen die nicht. Anders bei den Stadtbäumen, bei den Straßenbäumen. Die Straßenbäume werden zum Teil noch gewässert, aber die Parkbäume, das schafft die Stadt nicht mehr, hier noch die Stadtbäume zu wässern. Okay, so, also was können wir hier schlussfolgern? Ja, beide Parks haben eine Kühlungsleistung, aber der Friedenspark doch mit einem starken Baum, mit dem hohen Baumbestand noch eine stärkere Kühlungsleistung als der Friedenspark. So, also das war diese physikalische Komponente, bestätigt unsere Hypothese, ist ja auch relativ plausibel. Und war nun die Frage, trotz dieser Hitze, werden die Parks dennoch genutzt? Werden die Parks dennoch genutzt als Erholungsort? Haben sie dadurch noch diese kulturelle Leistung, diese Erholungsfunktion? Was haben wir hier gemacht? Wir haben parallel zu unserer Messkampagne haben wir eine sozialwissenschaftliche Studie durchgeführt, gemeinsam mit Unterstützung von anderen studentischen Mitarbeitern, die Judith Rakowski war noch dabei und der Jan Hämmerling, die damals noch unsere Hewis auch waren und mitgeholfen haben. Was haben wir gemacht? Wir haben beobachtet, wir haben gezählt und wir haben eine Befragung gemacht. Wir haben beobachtet für den 7-Tages-Zeitraum immer in bestimmten Perioden und haben geschaut, welche Gruppen halten sich wo auf in den beiden Parks und was machen die. Also wir haben da solche Zonen eingeteilt, wir hatten bestimmte Standorte, wo wir gezählt haben dann parallel, dass es ja auch keine Überlappung gibt, um zu schauen, wie wir das Ganze genutzt. Ich habe ein paar Ergebnisse hier mitgebracht. Ist ein bisschen viel, ich versuche sie durchzuleiten. Hier oben, wir hatten insgesamt über 2000 Gruppen, die wir eigentlich beobachtet haben. Wir haben Gruppen beobachtet und in den Gruppen dann geschaut, okay, wie viele Individuen sind pro Gruppe, um das ein bisschen aufzuschlüsseln. Es war relativ gleich verteilt, erstaunlicherweise. Und wir haben geschaut, wo halten sich eigentlich die verschiedenen Gruppen auf. Es ist relativ ähnlich tatsächlich. Wir haben gesehen, dass gerade ältere Menschen doch eher sich im Friedenspark aufhalten und hier gerade so beschattete Flächen mit Bänken nutzen. Auch das bestätigt eigentlich unsere Annahme. Kinder auf Rasenflächen doch auch eher im Friedenspark, wobei der Lenevogt-Park doch hier sehr, sehr verstärkt auf den Sportflächen genutzt wurde. Ja, also das war auch unter Hitzebedingungen so, das war sehr erstaunlich. Wir hatten hypothetisiert, dass die Anzahl der Gruppen hier eher zurückgeht, also umso heißer es wird, ne, dass dann weniger los ist. Und das war aber tatsächlich erst der Fall bei über 29,5 bei fast 30 Grad Celsius. Ne, also das war auch spannend zu sehen. Das haben wir hier, das können wir hier zeigen. Es waren viele Gruppen, viele Parkbesucher draußen, die spazieren waren, die ihre Mittagspause auch in den beiden Parks verbracht haben, auch wenn es super heiß war. Es waren Jogger unterwegs, Jogger vor allen Dingen aber fast ausschließlich im Friedenspark. Aber ab 30 Grad ungefähr war das wie so eine Grenze. Ab da war eigentlich fast niemand mehr unterwegs. Lene-Vogt-Park noch ein kleines bisschen anders. Der Lene-Vogt-Park ist auch so ein Transferpark. Das sind natürlich viele auch unterwegs, die vielleicht von Arbeit kommen oder vom Studium etc. Aber diese Grenze von diesen 30 Grad, das war schon erstaunlich zu sehen, dass eigentlich ab da man nicht mehr rausgegangen ist. Okay. So, das heißt, die Parks haben die Funktion einmal noch zur Kühlung, aber auch die Erholungsfunktion wird weiter bedient, auch wenn es heiß ist, bis offensichtlich diese Grenze von 30 Grad dann eintritt. So, ich möchte Ihnen der Vollständigkeit halber gerne noch unsere sehr, sehr spannende Messkampagne 2 kurz anteasern, kurz zeigen, die wir im Juni 2019 gemacht haben. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber ich denke, es ist okay. 2019 hat uns auch noch die Luftqualität interessiert. Also Sie haben vielleicht vorhin gehört, vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht kennen Sie das. Wir haben ja in der Stadt teilweise auch unterschiedliche Luftqualitätsbelastungen, teilweise schlechte Luftqualitäten, teilweise bessere. Wir haben Feinstaub, das ist PM. Wir haben Stickoxide, NOx, die hier bestimmt in bestimmter Weise ausschlagen. Und unsere These war, dass beide Parks bessere Luftqualität haben, niedrigere Belastungswerte haben als der vergleichende Straßenraum, auch unter Hitze. Warum war das auch unter Hitze für uns hier wieder spannend? Klar, Kontext Klimawandel. Aber man weiß, dass gerade auch bei Hitzebedingungen Staubbelastung teilweise und auch andere Belastungen größer wird. Und unsere These war, dass gerade unter solchen Bedingungen auch die Luftqualität in den Parks besser ist als im angrenzenden Straßenbereich. So, wir haben hier zusammengearbeitet neben dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, wenn Sie an solchen Sachen interessiert sind. Das Tropos befindet sich auf dem OFZ-Gelände in Leipzig und war so nett, uns 4 mobile Luftqualitätsrucksäcke mitzugeben und sie damit auszurüsten. Was haben wir gemacht? Mit diesen 4 Rucksäcken sind wir Routen gelaufen. Und zwar Ende Juni, wo das so sehr, sehr heiß war in Berlin, auch und auch in Leipzig. Erinnern Sie sich, hatte Ihnen gesagt, es ist ja 37 Grad für Berlin. Das war für Leipzig ähnlich. Und wir sind Routen gelaufen in den Parks, vorgegebene Routen, die wir mit dem Tropos vorher abgestimmt hatten, und im angrenzenden Straßenbereich. So, diese Messgeräte hier sammeln PM, also Feinstaub, und Black Carbon. Black Carbon, das ist Ruß, ne, das ist auch das, was diesen alten Autos hinten teilweise rauskommt aus dem Auspuff. Und PM, wie gesagt, Feinstaub, NOx konnte man nicht mitmessen. So, ich möchte Ihnen eine ganz grobe erste zeigen. Wir haben das noch nicht bereinigt. Das Tropos ist hier noch dabei, die Werte noch sich anzuschauen. Und ich sehe gerade, dass die Abbildung auch nicht eine sehr gute Auflösung haben. Also die linke Karte zeigt PM. Das sind ja 10, 20, 30, 40, 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und auf der rechten Seite, das ist Black Carbon mit einer anderen Einteilung. Man sieht nicht viel, um ehrlich zu sein. Ne? Man sieht natürlich Hotspots, gerade im Straßenbereich, an den Kreuzungen. Da ist es wirklich erstaunlich gewesen, wie stark dort die Daten ausgeschlagen sind. Und wir hatten die Kopplung der Rucksäcke mit solchen speziellen Smartphones, wo man direkt gesehen hat, mit einer ganz kleinen Verzögerung, wie sich die Luftqualität vor Ort verhält. Und es war wirklich erstaunlich zu sehen, in bestimmten Straßenbereichen, wenn dort gerade die Ampel auf Rot waren, viele Autos einfach da waren, wie schlecht die Luftqualität war und man wirklich gedacht hat, oh je, hier möchte man nicht mehr atmen. Dennoch war es aber auch in den Parks teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Es war nicht so schlimm wie an den Straßenbereichen, an den Kreuzungen, aber die PM, die Staubwerte waren auch hier teilweise doch sehr ausgeprägt. Wir vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass gerade unter Hitze natürlich auch die Staubbelastung erhöht wird. Stellen Sie sich vor, auch die Partikel durch die Vegetation, durch die Stäube, die auf den Wegen entstehen und da super trocken natürlich auch sind, hier insgesamt die Luft auch staubig machen. So, also das nur als kleine Ergänzung. So, final noch im Juli 2019 haben wir neben dieser Luftqualitätsmesskampagne auch noch ein Gesundheitsexperiment gemacht. Das ist eigentlich der zweite große Teil unserer Nachwuchsgruppe, also zum einen die physikalischen Komponenten, die regulierenden Funktionen und zum anderen die Erholungsfunktionen, zum einen über die sozialwissenschaftlichen Befragungen, aber auch mit einer konkreten Messung, mit einer konkreten Kampagne, die hier direkt versucht, objektiv Daten zu erfassen. Ich hoffe, dass das für Sie spannend ist und ich versuche, das jetzt in Kürze zu erklären, was wir gemacht haben. Ich hatte Ihnen ja anfangs gesagt, dass der globale Wandel für uns Urbanisierung und Klimawandel vor allem betrifft. Es gibt aber noch eine dritte Komponente, nämlich der demografische Wandel, eine Alterung der Bevölkerung, der auch in Europa in vielen Ländern natürlich nachweisbar ist. Und uns hat hier noch interessiert, können denn diese Parks diese Stressreduktion wirklich ermöglichen, gerade für die Altersgruppe der von 55- bis 75-Jährigen, also eher der älteren Bevölkerung, ist das nachweisbar? Können wir Stressreduktion nachweisen? Wir wissen, okay, das ist plausibel, wir sind im Grün, uns geht es besser, mentale Erholung, aber können wir das an körperlichen Faktoren tatsächlich nachweisen? So, was haben wir gemacht? Wir hatten ein Sample von 36 Frauen und Männern, die wir rekrutiert haben wir haben eine Firma dazu beauftragt, die so mit so wenig Verzerrung wie möglich hier ein repräsentatives Sample für uns erstellt. Diese Altersgruppe, diese 36 Teilnehmer haben wir exponiert. Das heißt, wir haben sie gebeten, einmal für 15 Minuten in den Friedenspark zu gehen, dann ein paar Tage später zur selben Zeit zum Ostplatz zu gehen. Das ist hier diese Straßenumgebung. Und dann auch noch 15 Minuten im Lene-Vogt-Park zu sitzen. Und auch dann im Anschluss jeweils noch 30 Minuten wie gewohnt zu spazieren. Vorher, nachher, dazwischen haben wir jeweils Blutdruckmessungen gemacht, Pulsdruckmessungen gemacht und haben jede Menge Fragebögen verteilt, basierend auf anderen Studien und auf sehr, sehr guten, super wichtigen Diskussionen mit Kollegen von der Charité, die uns hier unterstützt haben auch. Es gibt so SF12, das sind so Gesundheitsfragebögen, wenn Sie das mal hören, das sind alles Standardfragebögen. PMS, das sind psychologische Fragebögen. All diese Fragebögen hat unsere Altersgruppe mehrfach ausgefüllt, vorher, nachher, dazwischen. Und wir haben solche Mini-Tragbahn-EKGs angebracht und haben halt geschaut, wie auch hier Herzfrequenz reagiert. So, was haben wir gesehen? Vielleicht als erstes möchte ich Ihnen das eher intuitiveres zeigen, nämlich die subjektiv wahrgenommenen Erholungseffekte, also nicht, was wir gemessen haben, sondern was die Leute einfach uns gesagt haben. Wir haben gefragt, geht es Ihnen besser? Fühlen Sie sich ruhiger von 0 bis 4? Also Sie sehen hier links diesen typischen Fragebogen. Ich habe die Sorgen des Alltags hier vergessen können. So, und das haben wir gefragt, nachdem die jeweils gesessen haben im Park oder spazieren waren im Park oder im Straßenbereich. Was wir sehen, ist doch, dass gerade die höheren Werte im Friedenspark vor allen Dingen ausschlagen mit wenig Varianz. Also man war sich relativ einig. Den Vogtpark war ein bisschen höher in der Varianz, nicht ganz so hoch. Also einige haben schon gesagt, oh ja, hier ist es toll. Und andere haben gesagt, naja, war schon uns jetzt doch ein bisschen hier too much. Während am Ostplatz man sich doch sehr einig war und hier man sich am wenigsten ruhiger oder erholter gefühlt hat. Also hier dieser alte, gewachsene Park, doch gerade für ältere Menschen sehr relevant. So, dann möchte ich Ihnen kurz was zu den Messergebnissen zeigen. Das ist ein bisschen schwierig hier nachzuvollziehen. Ich versuche es trotzdem, Ihnen das kurz zu erklären, weil ich das persönlich einfach sehr, sehr spannend finde. Wir haben Blutdruckmessung gemacht, systolisch, diastolisch und den Pulsdruck. Der Pulsdruck ist ein Verhältnis aus systolisch und diastolisch, den man gerade für oder gerade bei älteren Menschen anwendet. Und haben geschaut, okay, haben wir eine signifikante Veränderung des Blutdrucks vor und nach einem Aufenthalt in einer jeweiligen Umgebung. So was kann ich Ihnen sagen? Ich kann Ihnen eigentlich hier was darstellen, dass wir diese signifikante Änderung tatsächlich nur im Friedenspark gesehen haben. Also im Friedenspark, in diesem älteren Park, hier ist der systolische Blutdruck und der Pulsdruck leicht nach unten gegangen, aber so, dass wir doch sagen können, die Änderung ist signifikant. Im Lene-Vogt-Park und Ostplatz war es in keine Richtung, aber Friedenspark war eine signifikante Änderung. Das zeigt, was hinweist auf protektive Effekte für die kardiovaskuläre Gesundheit. Also das, so kann man das interpretieren. Also hier Blutdruckmessung, dann noch ganz kurz die Herzfrequenzvariabilitätsmessung. Herzfrequenzvariabilität, ich bin selber jetzt kein Mediziner, aber es geht hierbei um Auswirkungen des Sympathikus-Nervensystems und des Parasympathikus-Nervensystems und wie die beiden interagieren. Und Parasympathikus ist Erholungswerte, und man sagt, wenn die Herzfrequenzvariabilität sich verstärkt, also sich erhöht, variabler wird, bedeutet das mehr Resilienz, also mehr Erholung. Ne? Und auch hier haben wir geschaut, gibt es hier in irgendeiner Richtung signifikante Änderungen? Was haben wir gesehen? Tatsächlich haben wir hier nur Änderungen gesehen für den Straßenbereich, für den Ostplatz, und zwar in die negative Richtung. Das heißt, Herzfrequenzvariabilität hat sich nach unten hin verändert, also hat sich minimiert, man ist weniger variabel, das sind hier bestimmte Werte, SDNN, RMSSD, sind so Indikatoren für Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, im befahrenen städtischen Straßenraum konnten wir hier eher ungünstige Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität nachweisen, was eher auf nachteilige Auswirkungen für das kardiovaskuläre System im Menschen spricht. Und das war ganz spannend zu sehen, ne? Dass wir hier keine Unterschiede, auch keine Verbesserungen für die Green Environments hatten, aber eine Verschlechterung für den Straßenbereich. Was wir nicht gemacht haben, leider, das jetzt noch in einem Modell zu verbinden, zum Beispiel mit Lärm oder mit Luftqualitätsparametern, das haben wir versucht. Also wir hatten auch unsere Luftqualitätsrucksäcke mit dabei, hatten hier ein bisschen Probleme dann mit der Auswertung und auch mit der Funktion unserer Geräte. Das war alles nicht ganz so trivial und es war auch wirklich anstrengend, aber es hat Spaß gemacht und letztendlich haben wir hier tolle Ergebnisse rausbekommen, die uns teilweise überrascht hatten. Also ich hatte schon erwartet, dass wir noch mehr sehen hinsichtlich Stressreduktion, Entspannung für die Grünräume, für die Green Environments, aber es hat sich halt gezeigt, gerade bei den WKG-Werten, dass doch ja diese Verschlechterung in den Straßenbereich so deutlich wurde, was trotzdem sehr, sehr spannend war. So, dann möchte ich hier kurz nochmal zusammenfassen. Ich glaube, es war recht viel Input und deswegen nochmal ganz kurz, also am Anfang nochmal Juni, Juli 2018, hier hatten wir diese Messkampagne der Luft, Temperaturen. Eine Woche lang, wo das so sehr trocken war. Wir haben gesehen, dass die heißesten Lufttemperaturen 2 Meter höher im Lene-Vogt-Park hier gemessen wurden mit fast 40 Grad Bodennähe. Und dass die mittleren Lufttemperaturen, das hatte ich Ihnen vorhin nicht gesagt, den Wert, aber dass sie trotzdem in den Parks, auch wenn es trotzdem warm war, ungefähr um 1,5 Grad niedriger waren als im umgebenden Straßenbereich. Umgebender Straßenbereich bedeutet im angrenzenden Straßenraum. So, es war im Lene-Vogt-Park tagsüber etwas, trotzdem die Temperaturen ein bisschen höher als im Friedenspark, was wir auf die Vegetations- und Oberflächenstruktur führen. Das ist auch plausibel. Auf der anderen Seite ist der Lene-Vogt-Park nachts vor allen Dingen sehr, sehr stark ausgekühlt. Sie haben gesehen, diesen offenen Boden von der Vegetation war nicht mal viel da auf den großen Flächen. Das war fast nur noch Staub. Zu unserer sozialwissenschaftlichen Kampagne haben wir gesehen, dass gerade diese körperlichen Aktivität, Tätigkeiten, also Fußball, Basketball und so, dass das hauptsächlich im Lene-Vogt-Park durchgeführt wird, obwohl die auch teilweise im Friedenspark auch einen Basketball und auch einen Fußballplatz haben, aber das war doch eher so, also diese mittleren Altersgruppen, Teenager und auch junge Erwachsene, gerade im Lene-Vogt-Park. Und im Friedenspark haben wir trotzdem, wir haben das dort auch gesehen, aber nicht ganz so stark. So, Friedenspark wurde jedoch mehr von Jogger und Joggern benutzt. Das hatten wir gesehen. Wir vermuten, und sagt auch Literatur, ist auch sehr plausibel, dass das darauf zurückzuführen ist, dass der Friedenspark einfach eine bestimmte Größe auch hat. Er ist größer als der Lene-Vogt-Park. Der Friedenspark ist 10 Hektar groß, der Lene-Vogt-Park ungefähr 11 Hektar. Friedenspark ist beschatteter. Die Trails, die Flächen, die Pfade sind noch ein bisschen anders. Es ist weniger, insgesamt weniger Traffic als im Lene-Vogt-Park. Alles solche Interpretationsversuche. Und wir haben einen signifikanten Rückgang aktiver Tätigkeiten gesehen bei 29,5 Grad oder höher. Also so um die 30 Grad. Genau. So, also passive Aktivitäten und Sonnenbaden haben wir auch feststellen können. Hauptsächlich auf den Freiflächen, bei älteren Bevölkerungsgruppen eher auf den Bänken. Insbesondere während der Mittagszeit, spät am Nachmittag und Abend. Mittagszeit war ganz spannend. Das hat uns erst ein bisschen gewundert, weil wir gedacht haben, okay, warum jetzt Mittag? Es ist super heiß. Aber tatsächlich sind doch viele rausgegangen in den Park, um ihre Mittagspause dort zu verbringen. Auch alleine teilweise. So. Zu unserem Gesundheitsexperiment, ja, die subjektiv wahrgenommenen Erholungseffekte waren eher im Friedenspark nachweislich, dort, wo der Baumbestand auch am höchsten war, wo es ein bisschen ruhiger war vielleicht auch. Messung des Blutdrucks und des Pulsdrucks haben darauf hingedeutet, dass wir eher einen protektiven Effekt haben im Friedenspark als in den anderen Bereichen. Und die Herzfrequenzvariabilität hat uns eher ungünstige Veränderungen für den städtischen Straßenraum gezeigt. Wir vermuten, dass das möglicherweise zusammenhängt mit Lärm, mit niedriger Luftqualität, insgesamt mit der Atmosphäre. Wir haben natürlich auch gefragt danach und auch uns ausgetauscht mit den Probanden, die uns das eigentlich weitestgehend dann auch bestätigt haben. Okay. Letztendlich Schlussfolgerung und Ausblick. Was machen wir jetzt mit den Ergebnissen? Was bedeutet das? Wir hatten ja, anfangs hatte ich Ihnen gezeigt, dass gerade das FUNA-Programm und auch die Ausschreibung für die Nachwuchsgruppen dezidiert darauf hingerichtet war, dass man anwendungsbezogene Forschung betreibt, die eben auch unterstützt für Entscheidungsfindung. Und wir haben das begleitend die letzten Jahre schon getätigt. Und das wird jetzt auch der größere letzte Teil der Nachwuchsgruppe sein, dass wir versuchen, unsere Ergebnisse in Formate zu bringen, die gerade für Stadtplaner, für Entscheider wichtig und vielleicht auch nützlich sind. Wir haben sogenannte Factsheets erstellt auf Deutsch und auf Englisch. Das sind so kleine Flyer A4, wo unsere Ergebnisse nochmal kondensiert sind und hoffentlich anschaulich dann auch dargestellt sind. Wir haben unsere Homepage natürlich. Wir nehmen stetig teil an den Kolloquien der Stadt Leipzig, des Amt für Stadt, Grün und Gewässer. Da waren wir 2019 und 20 und hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder dabei sein können. Das ist immer ganz spannend, dort wirklich mit den Praktikern zu sprechen, die uns dann sagen, ja, viele Sachen wissen wir, viele Sachen. Es ist auch total spannend, dass sie uns hier Zahlen dazu liefern. Warum ist das spannend? Also uns wird häufig gesagt, dass das relevant ist, solche konkreten Werte auch zu haben, wenn es um Verteilung von Mitteln geht. Ja, also als Argument, warum ist es wichtig, für das Stadtgrün zu kämpfen und gerade eben auch für den Altbestand. So, in diesem Jahr planen wir noch einen zweiten großen Projektworkshop mit unserem Advisory Board und auch mit Vertretern der Stadt Leipzig. Und wir werden auch in ein Video machen, ein kurzes Infovideo, 8 Minuten wird das sein. Das haben wir geplant als Basis, was dann später eben die Stadt Leipzig und vielleicht auch andere Städte nutzen können. Okay, eine spannende Sache vielleicht noch, die Technik und digital Interessierten von Ihnen sehr interessiert. Die haben ja sehr verschiedene Daten hier aufgenommen. Ne? Also Sie erinnern sich, wir haben die Luftqualitätsdaten, wir haben die Lufttemperatur, wie werden die Bodenfeuchte Daten, mit denen haben wir noch, ist ja noch kaum gearbeitet. Wir haben die Gyrokopteraufnahme, wir haben die sozialwissenschaftlichen Daten, wir haben die Gesundheitsdaten. Was wir jetzt gerade versuchen mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig und mit dem INFAI, das INFAI der Uni Leipzig, das INFAI ist das Institut für angewandte Informatik, versuchen wir eine Datenintegration über einen Knowledge-Graphen. Was ist das? Das ist ein Datenformat, wo im Prinzip alle Daten miteinander kombiniert werden können. Na, also ich bin hier auch keine Expertin, aber ich bin ganz gespannt, wie das später sein wird. Die Uni Leipzig ist da als toller Partner mit dabei und wir versuchen damit dann eine Datenbank zu erstellen, die frei und öffentlich sein wird, wo andere, die vielleicht unsere Daten gerne nutzen, mit dezidierteren oder anderen Fragestellungen herangehen können, die Daten nutzen können und ja vielleicht auch weiter auswerten können. Es gibt noch weiterführende Projekte, die möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Wir haben ein Mini-Projekt mit dem Department für Physiological Diversity, mit dem vom IDIF in Leipzig. Da wird es um die Pollenauswertung gehen. Na, also Sie erinnern sich vielleicht, dass auch die Frage nach Pollen, Pollenbelastung, bestimmte Pflanzen, Baumarten natürlich auch immer ein großes Thema ist, gerade auch bei der Auswahl von bestimmten Begrünungsaktionen. Wir werden mit der Google Engine arbeiten, um noch mehr diese Remote Sensing Sache anzugehen. Aber das ist auch ein kleineres Projekt. Dann das Forum Neurourbanistik der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Vielleicht kennen Sie Master Adli. Das ist ein toller Kollege, der hier arbeitet zu Stress und Stadt und Stadtentwicklung und Gesundheitswissenschaften und die Leipzig. Professor Petra Wagner, die hier in Leipzig arbeitet und auch gerade für die Physical Activity, also die sportliche Aktivität auf Grünflächen, hier für uns eine große Rolle spielt. So, jetzt bin ich fast fertig, bin schon sehr, sehr weit über meine Zeit. Ich wollte Ihnen noch zwei kurze Dinge mitgeben, wenn Sie da Interesse haben. Der Masterplan Grün der Stadt Leipzig wird gerade entwickelt und ist ein sehr partizipatives Geschehen mit verschiedenen großen Themen und die sehen Umweltgerechtigkeit und Gesundheit ist eines der großen Themen. Wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen empfehlen, den Vortrag von dem Herrn Dittmar sich anzuschauen. Und zwar ist der Herr Dittmar der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig und hat einen Vortrag gehalten auf einer Ringvorlesung der HTWK Leipzig. Die HTWK ist die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kunst in Leipzig. Und da gibt es gerade auch eine Ringvorlesung, die heißt Zukunftsstadt. Ich denke, die ist auch sehr spannend. Und hier kommen Themen und Umweltlichkeit war auch noch. Was ich gerne mit Ihnen noch diskutieren würde, wenn Sie Lust haben und noch nicht zu überladen sind, was denken Sie, können wir denn noch in die Praxis transferieren? Was glauben Sie, es könnte denn zusätzlich noch super spannend sein für Entscheider, für Planer? Was ist zudem zu allem noch relevant, möglicherweise für Stadtplanung? So, ansonsten habe ich noch ein bisschen Literatur für Sie dann auf die Folien gepackt, wenn Sie sich das später nochmal anschauen wollen. Und bevor wir zu der Diskussion kommen, bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre hoffentlich noch vorhandene Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Gut, und ja, dann herzlichen Dank.